Ja, moin auch nochmal von mir und herzlich willkommen im Christusforum zu unserem heutigen Gottesdienst, auch an alle, die über den Stream gucken. Für alle, die mich noch nicht kennen, ich bin Luis, sind auch hier viele Gesichter, die ich auch noch nicht kenne. Genau, und wir sind heute bei Teil 3 unserer Predigtreihe Cultivate. Und da wir hatten, als wir uns diese Predigtreihe überlegt haben, da ging es vor allem so darum, Werte, christliche Werte, biblische Werte uns genauer anzuschauen und zu schauen, wie wir die in unserem Leben, in unserem Umfeld leben und umsetzen können, die in unserer Gesellschaft nicht mehr so einen Wert haben, wie sie das vielleicht mal früher hatten. Und das Besondere an dem Wert Gerechtigkeit, finde ich, ist erstmal, dass der, glaube ich, in unserer Gesellschaft heute auch noch eine große Rolle spielt. Vielleicht nicht so, wie wir das biblisch kennen und vielleicht auch oberflächlich betrachtet ist Gerechtigkeit den meisten Menschen wichtig. Aber ja, genau, also ich glaube, es gibt niemanden, also ich kenne niemanden, der sagt, Gerechtigkeit ist mir nicht wichtig. Gerechtigkeit ist kein Wert in meinem Leben, den ich umsetzen möchte. Spätestens dann, wenn einem Gerechtigkeit, Ungerechtigkeiten selber geschehen, wird niemand sagen, nee, das finde ich jetzt okay, Ungerechtigkeit, das ist altbacken, damit will ich nichts mehr zu tun haben. Genau, und vielleicht um mal so ein Beispiel zu nennen, ich hatte gestern tatsächlich einen Moment, wo mir auch Gerechtigkeit wieder sehr, sehr wichtig wurde und ich gemerkt habe, boah, eigentlich ist das doch ziemlich wichtig und eigentlich hätte ich das gerne, dass mal diese Männer vorbeikommen, die Levin eben in seiner Einleitung gezeigt hat. Und zwar war es so, ich bin gestern nach Hause gekommen, 22.30 Uhr und habe meine Tür aufgemacht zu meiner Wohnung. Ich hatte vorher schon so ein bisschen die Musik und das ganze laute Gerede gehört. Und ja, dann war es so, dass meine Nachbarn eine Party gemacht haben. Die haben so richtig schön Musik gehört, waren auch alle ordentlich betrunken. Man hat das Gelalle bis in mein Schlafzimmer reingehört. Und ich schlafe immer gern mit offenem Fenster, weil die Luft dann besser ist. Und da zog, weil die auf dem Balkon waren, von unten der ganze Rauch in mein Zimmer rein. Also ja, ich meine, jeder Mensch hat das Recht, Sachen zu konsumieren in diesem Land. Aber wenn das dann so ins Zimmer reinzieht und man schlafen möchte, das ist, ich habe auch so ein bisschen empfindliche Brünnchen. Das fand ich irgendwie nicht so toll. Und dann ist direkt mein Gerechtigkeitssinn angesprungen. Ich habe mir gesagt, so hier, Deutschland, 22 Uhr bis 6 Uhr Nachtruhe. Das dürfen die gar nicht. Das dürfen die gar nicht. Wo ist das SEK, wenn man es mal braucht? Da muss jetzt mal Gerechtigkeit hergestellt werden. Und dann habe ich mich entschlossen, dass ich vielleicht doch mich wie ein erwachsener Mensch aufführe und habe mir Ohrenstöpsel reingesteckt und dann hat Gott geschenkt, dass ich schlafen konnte. Aber einfach, kennt ihr so dieses Gefühl? Das ist vielleicht nicht bei jedem immer so die Störung der Nachtruhe und andere Dinge, sondern keine Ahnung, wenn einem das Fahrrad geklaut wurde oder derjenige vor einem 30 fährt, obwohl 50 erlaubt sind oder derjenige hinter einem 70 fährt und obwohl nur 50 erlaubt sind und einem mit der Lichthupe bedrängt. Das sind ja Sachen, die sind ungerecht und die sind in diesem Land teilweise höchst illegal. Und ich glaube, wenn einem das selbst passiert, ob man jetzt Christ ist oder nicht, dann wünscht man sich Gerechtigkeit und fordert sich Gerechtigkeit ein. Und wenn du heute so bist wie ich, vielleicht nicht unbedingt, was die Nachtruhe anbetrifft, aber wenn du auch die Gerechtigkeit wünschst in deinem Leben und dir schon Ungerechtigkeiten geschehen sind, dann und dir das eigentlich wichtig ist, dann habe ich drei Nachrichten für dich. Das erste ist eine fast gute Nachricht, das zweite ist eine schlechte Nachricht und das letzte ist eine, wenn nicht eigentlich die gute Nachricht. Und das ist eigentlich das, was wir uns heute in der Predigt anschauen, diese drei Nachrichten nacheinander. Wir fangen mit der fast guten Nachricht an, dann schauen wir uns die schlechte Nachricht an und dann kommen wir zu der wahren guten Nachricht. Und wir fangen, wie gesagt, mit der fast guten Nachricht an. Und diese fast gute Nachricht ist, Gott ist Gerechtigkeit auch sehr wichtig. Ja, es gibt eigentlich wenige Sachen, die Gott so wichtig sind wie Gerechtigkeit. Wir können mal, wenn wir auf die nächste Folie schauen, dazu mal einen Bibelvers aufschlagen. Den könnt ihr ja auch gerne mit eurer Bibel aufschlagen im Hebräerbrief. Das ist im Neuen Testament, Hebräer Kapitel 1. Sehr spannender Text, weil dieser Text auch so ein bisschen die Dreieinigkeit gut darstellt. Ne? Gott ist Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und hier steht in Hebräer 1, ab Vers 7 am Ende, ne? Da spricht der Text in Bezug auf den Sohn aber, also Jesus Christus, Also in Bezug auf Jesus Christus sagt der Text: Dein Thron, o Gott, ist von Ewigkeit zu Ewigkeit und das Zepter der Aufrichtigkeit ist das Zepter deines Reiches. Du hast Gerechtigkeit geliebt und Gesetzlosigkeit gehasst. Darum hat Gott, dein Gott, dich gesalbt mit Freudenöl über deine Genossen. Und das ist jetzt nur ein relativ kurzer Text, aber dieser Text zeigt, wie ungemein wichtig Gott Gerechtigkeit ist. Denn Jesus Christus, der Sohn Gottes, der Mensch geworden ist, das ist derjenige, von dem Gott uns in der Bibel sagt, dass er derjenige ist, der sein Wohlgefallen getan hat. Das ist ein bisschen älterer Begriff für. Das ist derjenige, der immer das getan hat als Mensch, was Gott gefallen hat. Jesus Christus hat niemals gesündigt. Jesus Christus hat alles immer perfekt gemacht. Jesus Christus ist auch die einzige Person, über die Gott sagt, an dem habe ich gefallen, nicht weil ich so gnädig, also sagt Gott nicht, weil er gnädig ist und weil er ihm vergibt, sondern an Jesus Christus hat Gott wirklich gefallen, weil er einfach das getan hat, was gut ist in Gottes Augen. Und über denjenigen sagt Gott, das, was ihn mit am meisten kennzeichnet, ist, dass er Gerechtigkeit geliebt und Gesetzlosigkeit gehasst hat. Warum? Weil es Gottes Eigenschaften widerspiegelt, weil Jesus Christus uns damit zeigt, wie Gott wirklich ist. Und Gott liebt Gerechtigkeit, Gott hasst Gesetzlosigkeit. Gott ist es wichtig, das ist Teil seines Charakters. Und deswegen sagt Gott dann auch diese Worte über Jesus Christus, das ist derjenige, an dem er gefallen hat, weil er Gerechtigkeit geliebt hat. Und weil er Gerechtigkeit nicht nur geliebt, sondern sie auch gelebt hat. Wahre Gerechtigkeit. Es ist ja nun mal auch so, dass Jesus als der Sohn Gottes auch Gott selbst ist und damit halt diese Charaktereigenschaft auch perfekt widerspiegeln kann. Das ist der eine Punkt. Also Gott ist Gerechtigkeit wichtig. Das ist nicht irgendeine Nebensächlichkeit für ihn. Die zweite Sache ist, Gott ist Gerechtigkeit nicht nur wichtig, er ist auch perfekt gerecht. Ja, es gibt immer wieder Stellen in der Bibel, da spricht Gott davon, dass er die Person nicht ansieht. Was er damit meint ist, er ist absolut unparteiisch. Gott beurteilt Menschen nicht nach Sympathien. Er sagt nicht, ja, der eine gefällt mir, deswegen kann er machen, was er will, sondern Gott ist absolut gerecht. Wenn jemand selbst, den er liebt, etwas Falsches macht, dann kann er das nicht einfach stehen lassen, weil Gott perfekt gerecht und unparteiisch ist und seine Meinung sich nicht aufgrund von Sympathien bildet. Denn Gottes Gerechtigkeit, der Maßstab für seine Gerechtigkeit, ist er selbst. Und seine Gerechtigkeit, Gottes Gerechtigkeit, ist perfekt. Ja? Also Gottes Gerechtigkeit ist perfekt, die ist heilig und die misst sich an seiner eigenen Heiligkeit und Liebe. Und es ist immer ganz interessant, wenn man ins Alte Testament schaut und auch ins Neue Testament sich Gottes Gesetze anhört, Gottes Gebote anhört. Dann sieht man einfach, wie sehr das für ihn eine Rolle spielt und wie ganzheitlich das ist. Ja, Gott ist nicht ein Gott, der so eine Gerechtigkeit hat, von wegen so, die Bereiche sind ihm wichtig, da muss man gerecht sein, die anderen Bereiche, die sind ihm nicht so wichtig, da muss man nicht so gerecht sein, sondern Gottes Gerechtigkeit bezieht sich auf alles. Und ich werde jetzt ein paar Bibelverse vorlesen, die müsst ihr nicht alle mit nachschlagen, aber ich will euch einfach nur mal so ein bisschen zeigen, hier, Gott hat ein absolut gerechtes, heiliges Gesetz, das sich aus seinem eigenen Charakter heraus ergibt. Und das erste Beispiel, das sind jetzt ein paar Beispiele, ich vortrage, das ist aus 2. Mose 20, das ist aus den 10 Geboten. Und das ist 2. Mose 20, die Verse 12 bis 13, da steht, du sollst nicht töten. Ja, wenn Gott Israel seine Gebote gibt, dem Volk, über das er herrscht, dann sagt er zu ihnen, eins der Gebote ist, du sollst nicht töten. Was sagt das über Gottes Gerechtigkeit aus? Gott sagt, Leben ist wertvoll. Leben ist schützenswert. Ob geboren oder ungeboren, Gott ist hier absolut gerecht. Nur er hat das Recht, das Leben zu geben, als Schöpfer und das Leben zu nehmen. Und kein Mensch hat das Recht, ein anderes Leben zu beenden, nur aus irgendwelchen niederen Motiven oder was auch immer. Und ich glaube, jeder von uns würde sagen, das ist gerecht. Wenn jetzt ich jetzt irgendwie sagen würde, Jochens Auto gefällt mir, der hat ein schönes Auto und das möchte ich haben, aber der will es mir nicht verkaufen und ich lauere ihn nachts auf und steche ihn ab, würde Jochen sagen, das findet er ungerecht, oder? Seht ihr? Also es findet er ungerecht. Ne? Also Gott ist absolut gerecht. Ne? Die niederen Triebe eines Menschen oder sein Begehren ist nicht mehr wert als das Leben eines anderen Menschen. Also gerecht. Beispiel Nummer 2, 2. Mose 20, Vers 14. Du sollst nicht Ehe brechen. ja, Gott ist der Schutz der Familie und Sexualität extrem wichtig. Das ist hat mit der Schöpfungsordnung zu tun, ja, dass Gott die Ehe zwischen Mann und Frau als einzig legitimen Raum für das Ausleben menschlicher Sexualität bestimmt hat. Und zum anderen dient es dem Schutz der Menschen. Ich wette, es gibt kein Scheidungskind auf der Welt, das sagt, boah, das ist aber toll, dass meine Eltern sich getrennt haben und da so viel Streit herrschte damals. Das ist gerecht, ja. Auch wenn das vielleicht noch auf mehr Widerstand von unserer Seite stoßen würde, dieses Gebot, als vielleicht das erste, ist es doch eine absolute Ungerechtigkeit, so eine Beziehung zu zerstören und sich selbst und anderen irreparablen Schaden zuzufügen. Beispiel Nummer 3. Das ist jetzt nicht aus den 10 Geboten, das ist aus den nachfolgenden Geboten, 3. Mose 19, Vers 9 bis 10. Da sagt Gott: Und wenn ihr die Ernte eures Landes erntet, so sollst du den Rand deines Feldes nicht vollständig abernten und sollst keine Nachlese deiner Ernte halten. Und in deinen Weinbergen sollst du nicht nachlesen und die abgefallenen Beeren deines Weinberges sollst du nicht auflesen. Für den Armen und für den Fremden sollst du sie lassen. Ich bin der Herr, euer Gott. Also Israel damals, eine Theokratie, ist ein Staat, wie Gott ihn sich vorstellt. Und das Interessante ist, in diesem Staat gibt es auch ein Sozialsystem. Die durften nicht ihre Felder komplett abnehmen, sondern die mussten immer was übrig lassen für den Armen. Warum? Weil Gott absolut gerecht ist und Gott dafür ist, Schwächere der Gesellschaft zu unterstützen und nicht auszubeuten. Das ist Teil seiner Gerechtigkeit. Also ihr seht, Gottes Gerechtigkeit ist ganzheitlich. Ein schönes Beispiel ist auch das nächste Beispiel, Nummer 4, auch aus 3. Mose, Kapitel 19, die Verse 13 bis 16. Da sagt Gott: Du sollst deinen Nächsten nicht bedrücken und sollst ihn nicht berauben. Der Lohn des Tagelöhner soll nicht über Nacht bei dir bleiben bis zum Morgen. Nur mal als Beispiel, ein Tagelöhner war ja damals jemand, der hat von Tag zu Tag gelebt. Wenn er an einem Tag seinen Lohn nicht bekommt, weil man den zurückgehalten hat, hat er nichts zu essen gehabt an dem Tag. Das ist Ausbeutung und da ist Gott gegen. Dann sagt Gott weiter in diesem Text: Du sollst dem Tauben nicht fluchen und vor dem Blinden keinen Anstoß legen. Und du sollst dich fürchten vor deinem Gott, ich bin der Herr. Ihr sollt nicht Unrecht tun im Gericht, du sollst nicht die Person des Geringen ansehen und nicht die Person des Großen ehren. In Gerechtigkeit sollst du deinen Nächsten richten. Du sollst nicht als ein Verleumder unter deinen Völkern umhergehen. Du sollst nicht gegen das Blut deines Nächsten auftreten. Ich bin der Herr. Und dazu finde ich auch noch passend, aus 2. Mose 23, Vers 8 bis 9, und den Fremden sollst du nicht bedrücken. Ihr selbst wisst ja, wie es dem Fremden zumute ist, denn Fremde seid ihr im Land Ägypten gewesen. Was zeigt das? Das zeigt, dass Gott in seiner Gerechtigkeit gegen Ausbeutung ist. Er ist dagegen, sich über Leute lustig zu machen, die aufgrund von irgendwelchen körperlichen Einschränkungen oder vielleicht auch psychischen Einschränkungen irgendwie anders sind und deswegen Schwächen haben. Gott ist dagegen, dass man Leute wirtschaftlich ausbeutet, und Gott ist auch dagegen, dass man Leute, die fremd im Land sind, in irgendeiner Weise herabwürdigt und unterdrückt. Ja, vielleicht würden wir heute sagen, in gewisser Weise gegen Diskriminierung von Menschen, also Herabwürdigung. Und Gott ist auch gegen eine Justiz, die den Menschen nach seinem sozialen Status richtet. Und schließlich das Letzte und das vielleicht und eigentlich das Wichtigste im Beispiel Nummer 5, das ist wieder aus den 10 Geboten, 2. Mose 20, Vers 2 bis 3, da sagt Gott zu Israel: Ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich herausgeführt habe aus dem Land Ägypten, aus dem Haus der Knechtschaft. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Ja, die wichtigste Sache und was auch Gerechtigkeit für Gott bedeutet, ist, dass er die Ehre kriegt, die ihm zusteht. Ja, Gott ist als der Schöpfer, als derjenige, der uns alle gemacht hat, steht ihm alle Ehre und alle Verehrung zu und Anbetung. Und alles andere, wenn wir irgendwas anderes vor ihn stellen und zum Götzen machen, dann ist das Ungerechtigkeit. Und dann ist das was ja, Gesetzlosigkeit ist und das was Gott hasst. Letztendlich ist es so, das war jetzt so beispielhaft ausgeführt und das sind auch bei weitem nicht alle Gebote, die Gott gegeben hat, aber die kann man alle eigentlich zusammenfassen. Die kann man unter 2 Gebote zusammenfassen. Und das ist das, was Jesus mal sagt, das wird im Evangelium nach Markus erwähnt. Da wird Jesus gefragt, was ist das wichtigste Gebot? Und das ist das, was jetzt was jetzt oben steht, in der Markus 12, die Verse 28 bis 31. Da kommen religiöse Führer zu Jesus und fragen ihn, was sind denn die wichtigsten Gebote? Und da steht da, und einer der Schriftgelehrten, der gehört hatte, wie sie miteinander verhandelten, trat herzu und als er sah, dass er ihnen gut geantwortet hatte, fragte er ihn, welches Gebot ist das erste von allen? Jesus antwortete, das erste ist, höre Israel, der Herr unser Gott ist ein Herr und du sollst den Herrn dein Gott lieben aus deinem ganzen Herzen und aus deiner ganzen Seele und aus deinem ganzen Verstand und aus deiner ganzen Kraft. Und das zweite ist dieses, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Größer als diese ist kein anderes Gebot. Und das ist die fast gute Nachricht, dass Gott Gerechtigkeit sehr, sehr wichtig ist und dass Gott absolut gerecht ist, absolut unparteiisch, absolut unabhängig davon, irgendwem gefallen zu wollen, sondern das Maß seiner Gerechtigkeit ist seine eigene Heiligkeit. Und das klingt erstmal gut. Das klingt super gut, das ist eigentlich richtig gut, ne? Einen gerechten Gott. Niemand möchte einen Gott haben, dass die mächtigste Person, die existiert, jemand ist, der ungerecht ist. Aber das Problem ist, und das ist zweitens die schlechte Nachricht, ist, dass es, wenn es um unsere eigene Gerechtigkeit geht, wenn es um die Gerechtigkeit von uns Menschen geht, dass die Bibel dann zu einem komplett anderen Urteil kommt, als wir das uns manchmal vielleicht vorstellen. Das, was ich jetzt vorlesen werde, das bezieht sich auf alle Menschen. Dass jeder von uns mit gemeint, der hier drin sitzt oder der das hier irgendwie zuhört oder der irgendwie existiert, ich persönlich auch. Und das ist das, was die Bibel über unsere Gerechtigkeit sagt. Wir können mal eine Folie weitermachen. Das ist aus dem Römerbrief, Kapitel 3, Vers 10 bis 19. Da schreibt Paulus einen Brief an die Gemeinde in Rom zu der Zeit, um ihnen das Evangelium, die gute Nachricht, zu erläutern. Und er fängt eigentlich mit einer ziemlich schlechten Nachricht an. Und ich lese mal vor. Wie geschrieben steht, da ist kein Gerechter, auch nicht einer. Da ist keiner, der verständig ist. Da ist keiner, der Gott sucht. Alle sind abgewichen. Sie sind allesamt untauglich geworden. Da ist keiner, der Gutes tut. Da ist auch nicht einer. Ihr Schlund ist ein offenes Grab. Mit ihren Zungen handelten sie trügerisch, Schlangengift ist unter ihren Lippen, ihr Mund ist voller Fluchen und Bitterkeit, ihre Füße sind schnell, Blut zu vergießen, Verwüstung und Elend ist auf ihren Wegen und den Weg des Friedens haben sie nicht erkannt. Es ist keine Furcht Gottes vor ihren Augen. Wir wissen aber, dass alles, was das Gesetz sagt, ist zu denen redet, die unter dem Gesetz sind, damit jeder Mund verstopft werde und die ganze Welt dem Gericht Gottes verfallen sei. Aua. Also wenn man das einfach liest und nicht sagt, oh ja, die Menschen sind alle so furchtbar, sondern einfach wirklich mal ehrlich ist und sagt, okay, das gilt auch für mich, dann aua. Ne? Und ich kenne das auch selbst, wir denken ja eigentlich immer, dass wir gerecht sind oder zumindest nicht ganz so ungerecht wie andere, vielleicht nicht ganz so schlimm. Aber in der Realität sind wir so, wie das da oben steht, ja. Also wir sind nicht alle auf dem gleichen Niveau, ne? Nicht jeder ist irgendwie der schlimmste Diktator, der Millionen von Menschen umgebracht hat. Aber ich finde, findet ihr es nicht auch bezeichnet, ich finde es immer interessant, wie viel da übers Reden steht. Ne? Da steht auch was vom Blutvergießen und von Verwüstung und Elend, sicherlich im Sinne auch von dem, was wir so in der Welt sehen, an Mord und Totschlag. Aber wie viel steht da übers Reden? Ja, ihr Schlund ist ein offenes Grab, mit ihren Zungen handeln sie trügerisch. Ne? Ist sehr poetisch beschrieben, aber das zeigt, dass das menschliche Reden, so wie wir schlecht übereinander reden, so wie wir uns schlecht, das, was wir häufig an bösen Dingen sagen, wo wir danach denken, oha, was habe ich da eigentlich überhaupt gesagt, wenn wir das denken. Manchmal sagen wir auch einfach Dinge und denken noch, dass wir im Recht sind. Dass das, was wir sagen, dass das, was wir reden, unsere ganze Sündhaftigkeit und Ungerechtigkeit zeigt. Ja, ganz zu schweigen von der alles entscheidenden Tatsache, dass wir Gott nicht den Platz in unserem Leben gegeben haben, der ihm gebührt. Nämlich als unumschränkter herrschender Schöpfer, dem alle Ehre gebührt. Ja, also es kann mir niemand erzählen, dass er irgendwann mal mit 10 Jahren oder wenn er dann endlich mal begriffen hat, dass es einen Gott gibt, dann gesagt hat, und der Sinn meines Lebens ist, ich möchte diesem Gott dienen und ihm gebührt alle Ehre. Nein, wir sind eigentlich von Geburt an so, dass wir mit Gott nichts zu tun haben wollen. Jedenfalls nicht mit dem wahren Gott, der in der Bibel offenbart wird. Und das ist die Realität, vor der wir stehen. Und wenn du mir nicht glaubst, wenn du vielleicht doch denkst, naja, so schlecht bin ich nicht, nimm die Bibel als Maßstab und nicht dich selbst und lies einfach mal Matthäus 5 bis Matthäus 7. Das ist im Neuen Testament, das ist die Bergpredigt. Da zeigt Jesus, was wahre Gerechtigkeit heißt. Und stell dir mal die Frage, ob du dem entsprichst, was Jesus da von uns fordert. Ne? Also ganz zu schweigen von dem, dass wir unsere Feinde lieben sollen und jeden Menschen so lieben sollen wie uns selbst. Aber zum Beispiel, es fängt schon bei ganz einfachen Sachen an. Ne? Damit zum Beispiel die Frage, hast du schon mal gelogen? Und dann sagst du, ich habe vielleicht schon mal eine kleine Notlüge erzählt, aber so richtig schlimm. In Gottes Augen ist das so. In Gottes Augen hast du damit seine Gebote übertreten, sein Gesetz verletzt. Und damit bist du der Ungerechtigkeit schuldig. Wenn du vielleicht mal eine andere Frage, hast du schon mal Ehebruch begangen? Dann wirst du sagen, nein, auf keinen Fall. Und dann kommt die nächste Frage, das ist das, was Jesus dann in der Bergpredigt sagt. Ja, aber wenn du schon mal jemanden angeschaut hast, der nicht dein Ehepartner ist und ihn begehrt hast, dann hast du schon Ehebruch in deinem Herzen begonnen. Das zeigt einfach, dass ja, unser Maßstab an Gerechtigkeit, der ist vielleicht irgendwie da, aber der ist nicht der Maßstab Gottes. Und nach dem Maßstab Gottes sind wir alle ungerecht. Ja? Und das Problem ist, dass Gott in seiner Gerechtigkeit, er ist ein unparteiischer Richter, hatten wir eben ja auch schon als Thema, er ist jemand, der nicht nach Sympathien davor geht, dass Gott Ungerechtigkeit nicht einfach stehen lassen kann, sondern bestrafen muss. Ja, Gott kann uns nicht als Belohnung für unsere Ungerechtigkeit, das wäre auch nicht gerecht, einfach sagen, ich gebe euch jetzt ewiges Leben und alles ist gut. Und das ist auch das, was die Bibel sagt in Römer 1, Vers 18, den Vers habe ich jetzt nicht nochmal extra rangemacht, aber fängt an mit Römerbrief Kapitel 1, Vers 18, fängt Paulus an mit, denn Gottes Zorn wird vom Himmel her offenbart über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen. Und wenn man sich dann überlegt, was da über uns geschrieben steht, dann aua. Und die Konsequenz für unsere Ungerechtigkeit kann nicht Leben sein, weil Leben ist was Schönes, Leben ist ein Geschenk, Leben ist eine Belohnung, in gewisser Weise schon. Und Leben ist etwas, was Ungerechtigkeit nicht verdient hat. Und weil wir Ungerechtigkeit sind, ist das, womit wir letztendlich entlohnt werden, nicht das Leben, sondern der Tod. Und das klingt furchtbar hart, aber es ist ja leider irgendwie schon die Realität. Und damit tatsächlich noch zu dem Punkt hin, dass der Tod das Ende dieses Lebens ist, sondern dass wir uns danach für alles, was wir hier getan haben, verantworten müssen. Und wenn dann das Urteil ist ungerecht, dieser Mensch ist ungerecht, dann steht am Ende nicht das ewige Leben, sondern die ewige Verdammnis. Das böse Wort Hölle. Das ist keine schöne Realität, das ist nichts, was man gerne erzählt, aber es ist halt das, was die Bibel uns beschreibt. Und das ist die schlechte Nachricht. Ja, Gottes Gerechtigkeit ist ja eigentlich was Gutes, aber für uns in unserer Ungerechtigkeit bedeutet Gottes Gerechtigkeit Gottes Zorn. Und Gottes Zorn bedeutet ewige Verdammnis. Und das ist die schlechte Nachricht. Und ja, da stehen wir eigentlich alle von Geburt an, da ist jeder von uns mit betroffen. Aber es gibt eine gute Nachricht. Und die gute Nachricht ist, ja, Gott ist absolut gerecht, Gott ist heilig, Gott ist jemand, Gott kann Ungerechtigkeit nicht stehen lassen, aber Gott ist doch Liebe. Und Gott hat uns geschaffen. Ja? Wir sind nicht einfach irgendwie so ein Auswurfprodukt, das halt mal irgendwie bei der Schöpfung entstanden ist und das jetzt die ganze Zeit nur Mist baut und wo Gott sagt, ja okay, dann kommen sie halt alle dahin, wo sie wollen, weit weg von mir und halt ewig verdammt. Sondern Gott hat uns geschaffen und Gott liebt uns als Menschheit. Ja? Gott möchte nicht, dass wir alle verloren gehen und in die ewige Verdammnis gehen. Und eigentlich handelt die ganze Bibel von genau diesem Problem und wie Gott es löst. Ja? Dass Gott nämlich dann, weil er uns retten möchte, weil er aber auf der anderen Seite unsere Ungerechtigkeit nicht einfach stehen lassen kann, seinen Sohn Jesus Christus gesandt hat als Retter. Ja? Das bedeutet auch der Name Gottes, der Herr ist Rettung. Ja, Jesus Christus ist Mensch geworden und hat dieses perfekte, gerechte Leben geführt, das wir eigentlich hätten führen müssen. Ja. Das ist eigentlich unsere Bestimmung von Anfang an gewesen, ne? In Gerechtigkeit Gott zu dienen. Wir haben das nicht gemacht, aber Jesus Christus hat das gemacht. Und er hat das perfekte Leben geführt. Und letztendlich hat er auch am Ende nicht das bekommen, was er verdient hat, ne? Weil er ist ein Verbrechertod am Kreuz gestorben. Und damit ist er aber den Tod gestorben, den wir verdient hätten. Ja? Als Jesus an diesem Kreuz hing, dass Gottes großer Liebesbeweis in dem Moment war, dass er diesen ganzen Zorn, den er eigentlich auf uns hat, dieses ganze Gericht auf Jesus gebracht hat. Ja, Jesus hat diesen für uns stellvertretend, ja, wie wenn, vielleicht ein bisschen niedrigeres Niveau, wenn jemand einen Strafzettel für jemand anderen zahlt. Also unsere Verbrechen hat er mit seinem Leben bezahlt. Und nach 3 Tagen ist er wieder aufgestanden, weil er eben absolut gerecht ist. Und weil, nachdem er dann unsere Schuld getragen hat, Gott ihn wieder aus den Toten auferweckt hat. Ja, diesen Lohn der Sünde, den Tod, den hat er für uns, wenn wir an ihn glauben, auf sich genommen, damit wir die ungerechten Vergebung für unsere Sünden bekommen können. Und damit wir statt der verdienten ewigen Verdammnis ewiges Leben haben können. Und es gibt einen ganz bekannten Vers, der steht auch schon dran, Johannes 3, Vers 16. Das ist das Evangelium. Das muss man immer vor diesem Hintergrund dieses großen Problems der Ungerechtigkeit von uns Menschen sehen. Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Das ist die Einschränkung. Jeder, der glaubt, wird errettet werden. Und wenn du heute hier bist und du bist kein Christ, du hast dein Leben Jesus noch nicht gegeben, dann ist das die Botschaft für dich heute. Ne? Wir haben quasi das als Botschaft an dich zu bringen. Das ist erstmal das, was du brauchst. Du brauchst Errettung. Du brauchst Vergebung für deine Sünden, weil wenn du keinen Frieden mit Gott hast und dann irgendwann stirbst, dann bist du vor Gott und hast nichts, absolut gar nichts, womit du dich verteidigen kannst. Du hast absolut keinen Grund, warum Gott dich ins ewige Leben und nicht in die ewige Verdammnis schicken sollte. Und deswegen, das ist mein Appell heute an dich, wenn du noch keinen Frieden mit Gott hast, dann kehr heute um. Ja, bekenn Gott deine Sünden. Bekenne vor Gott, dass du schuldig bist, dass du ein Sünder bist, dass du Errettung brauchst. Und dann setz dein Vertrauen auf das, was Jesus Christus getan hat. Setz dein Vertrauen auf ihn als Person. Lass dich von ihm retten. Ja, das kannst du im Gebet machen. Gott ist immer nur ein Gebet weiter entfernt. Und vertraue auf ihn, gib ihm dein Leben. Und lass dich retten. Ja? Gott weist niemanden ab, der zu ihm kommt. Wenn du zu ihm kommst, auf Basis dessen, was Jesus getan hat, und auf ihn und darauf, was er getan hat, vertraust, dann kannst du noch heute Vergebung für deine Sünden bekommen und gerettet werden. Und das ist eine sehr, sehr ernste Angelegenheit. Das ist eigentlich, also, ja. Und das ist das, was du brauchst. Lass dich retten. Das ist die Message heute für dich, wenn du noch kein Christ bist. Wenn du schon Christ bist, was auch auf viele hier zutrifft, sprich auf Jesus Christus vertraust und er dein Herr und Erretter ist, dann glaube ich, ist es auch für uns immer wieder wichtig, dass wir uns daran erinnern, dass wir aus Gnade errettet sind. Ja, wir haben irgendwie nicht versucht, also wir haben es vielleicht versucht, aber dann sind wir auch glorreich gescheitert wahrscheinlich. Wir sind errettet aus Gnade. Ja, auch wir haben keinen Grund zu sagen, wir sind jetzt besser als jemand, der nicht Christ ist, sondern wir sind einfach errettet aus Gnade, wir sind errettet auf Basis dessen, was Jesus für uns getan hat. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig für uns immer wieder zu wissen, weil wir nämlich in dem, was jetzt noch folgt, immer wieder versagen. Und das ist das, was eigentlich kommen sollte nach einer Bekehrung. Ja, wenn wir uns bekehrt haben, wenn Gott uns gerettet hat, dann ist eigentlich das Ziel unseres Lebens, dass wir diese Gerechtigkeit, die Gott, also nicht um errettet zu werden, aber dass wir diese Gerechtigkeit, die Gott uns in seinem Wort vorstellt, dass das der Maßstab für unser Leben wird. Ja? Wir werden das am Ende nie perfekt können. Wir werden immer von der Gnade abhängig sein. Es wird nie der Moment kommen, wo wir sagen können, ha, jetzt habe ich es geschafft, jetzt habe ich irgendwie den Maßstab Gottes erfüllt. Jetzt bin ich ein guter Mensch, jetzt brauche ich das Kreuz nicht mehr. Nein, wir brauchen auch immer noch das Kreuz in unserem Leben. Aber trotzdem ist es im Rahmen, vielleicht hast du den Begriff schon mal gehört, der Heiligung, ist es das Ziel, dass diese Gerechtigkeit in unserem, Gerechtigkeit Gottes in unserem Leben immer mehr Maßstab wird. Ja, und deshalb sollte Gerechtigkeit unseren Charakter und unseren Lebensstil prägen. Und da ist es einfach nochmal wichtig, dass wir uns zuerst einmal klar machen, dass Gottes Maßstab in Bezug auf Gerechtigkeit absolut unparteiisch ist und nicht immer dem entspricht, was wir uns vorstellen. Ja? Also Gottes Maßstab an Gerechtigkeit ist nicht unserer. Und ich habe immer so das Gefühl, es gibt in der Christenheit so zwei Extreme. Ich komme so ein bisschen aus dem konservativeren Extrem, es gibt aber auch das etwas liberalere Extrem. Und das ist so, dass man Maßstäbe Gottes nimmt, jetzt im konservativeren Extrem, wir können schon mal zur nächsten Folie überschwenken, konservative christliche Werte nehmen und das ist so der Maßstab von allem. Das ist immer so das Wichtigste. Und ganz ehrlich, also das ist so das, womit ich so aufgewachsen bin, das sind so die wichtigen Sachen, das ist so das, was christliche Werte aufmacht, die konservativen christlichen Werte, Schutz von ungeborenem Leben, Schutz der Familie und der Ehe zwischen Mann und Frau als geschaffene Ordnung Gottes. Jetzt als Beispiel. Und ich finde, das ist absolut wichtig. Ja, das ist auch was, was man als Christ auch als Wertebild haben sollte in Bezug auf Gerechtigkeit. aber das Problem ist, dass wir die anderen Teile oft vergessen. Und das ist nämlich auf der anderen Seite soziale christliche Werte. Ja? Also Gott ist es auch wichtig, dass wir nicht in der Gesellschaft, also dass wir zumindest nicht die Position in einer Gesellschaft vertreten, dass Schutz und Versorgung von Armen und sozial Schwächeren völlig egal ist. Ne? Oder Gebote gegen Fremdenhass und Herabwürdigung von schwächeren Menschen. Auch das gibt es in Gottes Wort. Und ich finde es immer interessant, ich habe das Gefühl, in der christlichen Bubble, in der ich mich so bewege, so die konservativere, da ist das völlig egal. Da kannst du auch in einem Staat leben, wo Leute nicht medizinisch versorgt werden, wenn sie krank sind, wo Leute auf der Straße leben und der Staat sich nicht darum kümmert. Völlig egal. Hauptsache, man sagt am Ende, ja, wir haben ein konservatives Familienbild und wir sind im Kampf gegen Abtreibung gut unterwegs. Und wie gesagt, diese beiden Sachen will ich auf keinen Fall runterspielen, die sind mir auch sehr wichtig. Aber ich glaube, wir haben als Christen häufig das Problem, dass wir so ein eigenes Gerechtigkeitsbild haben, das dann meistens auch mit so einer gewissen politischen Richtung verknüpft ist. Und das repräsentieren wir nach außen, aber wir vergessen, dass Gottes Gerechtigkeit ganzheitlich ist. Und dass ihm die anderen Sachen auch wichtig sind. Ich mache das jetzt aus der Perspektive der konservativ-christlichen Werte. Es gibt auch das andere Extrem, wo christliche Werte hauptsächlich irgendwie soziale Gerechtigkeit sind, aber was so Familie angeht, was Sünde angeht, was diese anderen Werte angeht, das ist auch völlig egal. Und es ist beides problematisch. Ich finde, wir sollten als Christen nach außen immer ein ganzheitliches Bild von Gerechtigkeit abgeben, auch in unseren Positionen und auch aufpassen, dass wir uns nicht von irgendwelchen politischen Richtungen vereinnahmen lassen. Ich glaube, das ist wirklich, wirklich sehr wichtig, weil sonst verunehren wir Gott. Ne? Also wenn du am Ende sagst, ja, ich stehe immer für diese konservativen christlichen Werte, aber wenn Leute verhungern oder keine medizinische Versorgung kriegen, das ist mir völlig egal, dann hast du mit deiner Position Gott verunehrt. Wenn du auf der anderen Seite sagst, mir sind diese ganzen sozialen Werte wichtig, aber das andere nicht, dann hast du auch Gott verunehrt. Ich finde, das zeigt sich immer ganz interessant daran, ja, wenn du Christ bist, kennst du den Begriff Sodom und Gomorra. Wenn du mich jetzt fragst, warum ist Sodom und Gomorra vernichtet worden, dann sage ich immer, ja, wegen der Sodomie, die sie da getrieben haben. Also da ging es ganz klar auch viel um sexuelle Verfehlungen, ne, konservativer Wert, ne, die Herabwürdigung der Familie. Aber interessanterweise steht in Hesekiel 16, Vers 49, also es stimmt irgendwie beides, da steht, siehe, dies war die Ungerechtigkeit Sodoms, deiner Schwester. Stolz, Fülle von Brot und sorglose Ruhe hatte sie mit ihren Töchtern, aber die Hand des Elenden und des Armen stärkte sie nicht. Ja, und ich glaube, das ist für uns ganz wichtig, dass wir wirklich diese ganzheitliche Position vertreten und sagen, Gottes Gerechtigkeit ist nicht nur meine persönliche politische Präferenz, Gottes Gerechtigkeit ist absolute Gerechtigkeit. Und das auch nach außen vertreten. Und ich glaube, da müssen wir alle lernen, das muss ich mir auch immer wieder sagen, dass wir unsere eigene Meinung ablegen, dass wir die biblischen Positionen zu bestimmten Themen für unsere Meinungsbildung nehmen und nicht irgendwelche politischen Positionen und dass wir am Ende des Tages das auch nach außen vertreten, weil das verehrt Gott. Wenn wir wirklich, wirklich in unserer Meinung, in unseren Positionen wirklich Gottes Werte vertreten und nicht nur das, was wir dafür halten oder nur 50% davon. Ein Praxistipp, nimm dir eine Bibel, lies 3. Mose bis 5. Mose durch. Da gibt es auch viel über Tempel und über Stiftshütten. Das ist manchmal ein bisschen anstrengend zu lesen. Aber da sind Gottes Gesetze drin. Und da kannst du sehen, was ist Gott wichtig. Und das lies und bild dir deine Meinung danach und nicht danach, was du in deinem Lieblingszeitungsblatt liest und sagst, ja, das passt ja irgendwie zu meinen christlichen Werten. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, weil sonst geben wir nach außen irgendwann ein ziemlich erbärmliches Bild ab als Christenheit. Und liest dir die Evangelien durch und schau, wie Jesus auf Gerechtigkeitsfragen antwortet und nimmt dir das als Beispiel. Es gilt für mich genauso. Ja, ich habe auch meine Position, aber es ist wichtig, die zugunsten von Gottes Wahrheit abzulegen. Der zweite Punkt. Ja, oder vielleicht so am Ende so achtet nun darauf, so wie es da oben steht, zu tun, wie der Herr, euer Gott, geboten hat, reicht weder zu rechten noch zu linken ab. Und ja, das Wortspiel ist an der Stelle gewollt. Bitte gerne mal eine Folie weiter. Das Letzte, es geht nicht nur um Position, es geht auch um unser Verhalten. Was ist der Maßstab für unser Verhalten, für unseren Umgang mit unserem Nächsten, für das, wie wir unseren Alltag verbringen? Naja, und da gibt es einen Leitsatz für. Den finde ich richtig, richtig gut. Den hat Jesus in der Bergpredigt gesagt. Und das finde ich, das sollte der Maßstab für unser Verhalten als Christen sein. Matthäus 7, Vers 12, auch bekannt als die goldene Regel. Alles nun, was irgend ihr wollt, dass euch die Menschen tun, das tut auch ihr ihnen ebenso. Denn dies ist das Gesetz und die Propheten. Also, das ist ein Basic, aber der ist so, so wichtig. Und ich glaube, das ist für unser Miteinander in Gemeinde wirklich extrem wichtig. Ja, es ist ja ein offenes Geheimnis, dass es in Gemeinde immer wieder zu Konflikten kommt. Das ist in 2000 Jahre Kirchengeschichte und nach 3000 Spaltungen sicherlich offensichtlich. Und das ist auch in Gemeinde einfach so. Ja, man gerät mal aneinander, man hat Konflikte. Aber viel entscheidet sich daran, wie sich unsere Gemeinschaft entwickelt und wie wir unser Zeugnis als Christen nach außen nehmen, daran, ob wir diese Regel befolgen und ob das der Maßstab für unser Handeln ist. Ne? Und ich bin selbst auch schon oft daran gescheitert. Ne? Also wenn ich mir überlege, wie oft habe ich Menschen schon mal irgendwas gesagt und ich mir dann rückblickend sagen muss, boah, hättest du auch gerne diese Art von Kritik in dieser Art und Weise so gehört? Wahrscheinlich nicht, wenn man ehrlich ist. Und ich glaube, das Problem ist, dass wir Menschen härter bewerten als uns selbst, dass wir an Menschen andere Maßstäbe anlegen als an uns selbst und dass wir mit Menschen deutlich härter umgehen, als wir uns das selbst wünschen. Das klingt vielleicht jetzt erstmal trivial, aber das ist der Kern der Ungerechtigkeit. Der Kern der Ungerechtigkeit ist, einen anderen Menschen als weniger würdig einer respektvollen Behandlung zu achten als sich selbst. Weil alles, was wir, immer wenn wir Menschen anders behandeln, als wir es selbst für uns wünschen, würdigen wir den herab, weil wir denken, der ist es nicht würdig, dass ich ihn so behandle, wie ich es mir selbst wünsche. Das denken wir vielleicht nicht aktiv so, aber das ist eigentlich nur die logische Konsequenz. Ja? Wir sehen uns selbst als wertvoll an, als Menschen, die es verdient haben, dass man gut mit ihnen umgeht und gestehen anderen dieses Recht nicht zu. Und das ist der Kern der Ungerechtigkeit. Und das reicht von unfreundlichen und respektlosen Umgang in Gesprächen und Diskussionen, wenn wir mal ganz unten anfangen. Aber ganz ehrlich, wenn wir uns das angucken, wo das endet in der Welt, in Mord und Totschlag, Krieg, wo kommt das her? Das kommt daher, dass Menschen andere Menschen nicht als gleich wertvoll ansehen. Wenn ich sage, ich möchte mit allen Menschen so umgehen wie mit mir selbst, dann würde ich nicht auf die Idee kommen, in andere Länder einzumarschieren und da alle zu erschießen, nur weil mir die Rohstoffe da gefallen. Weil das würde ich mir für mich selbst auch nicht wünschen. Und das ist eigentlich so ziemlich das Grundproblem der Menschheit. Und nicht, dass das in andere Länder einmarschieren und die Rohstoffe klauen und andere Leute erschießen, Probleme in Gemeinde darstellen würde. Aber ich glaube, dieses Grundproblem, diese Einstellung, ja, mit dem kann ich so umgehen, weil der ist ja nur so ein dahergelaufener Typ. Ich glaube, wir gehen oft mit dieser Einstellung in Gespräche und gehen so mit anderen Menschen um. Und deswegen hat das für uns eine hohe praktische Relevanz. Und ganz ehrlich, das ist in Gemeinde manchmal so. Ich habe das selbst erlebt. Ich bin jetzt seit ich 9 bin, in christlichen Gemeinden bewusst unterwegs, das sind jetzt auch schon fast 20 Jahre, ich habe das immer wieder erlebt. Das ist, das fängt zum Beispiel immer so ganz interessante Punkte an. Ich habe mal letztens ein Zitat gelesen, ich habe es leider nicht mehr gefunden, aber da stand drin, Gemeindemitglieder behandeln ihre Pastoren häufig so, als ob es keine Menschen wären. Ich fand das so passend, weil ich mir dann überlegt habe, auch so ein bisschen selbstkritisch, ja, wie oft habe ich mich schon darüber aufgeregt, was irgendwie Gemeindeleiter meiner Meinung nach falsch gemacht haben, wie oft habe ich das auch schon bei anderen erlebt und wie man dann über diese Menschen redet oder denkt oder im Zweifel auch mit ihnen redet, da denkt man so, würde ich mir das niemals für mich selbst wünschen. Ich würde niemals für mich selbst wünschen, dass irgendwer zu mir herkommt und sagt, alles, was du machst, ist schlecht, kein Wort der Dankbarkeit, kein Wort der schön, dass du das mal machst und vielleicht mal konstruktive Kritik üben, sondern immer voll drauf und erstmal sagen, was der andere alles falsch gemacht hat in seinen Augen. Und dann vielleicht noch auch ein praktischer Aspekt immer, was ich auch schon gehört habe, so, ich bin ja auch kein Vollzeitler und Teil der arbeitenden Gesellschaft im weltlichen Sinne. Dann gibt es Leute, die würdigen das herab, wenn Leute Vollzeitler sind. Das habe ich auch schon gehört. Naja, der soll erstmal anständig arbeiten. So wünscht man sich nicht, dass jemand über einen redet. Ne? Man kann ja durchaus Kritik üben, aber das ist voll die Herabwürdigung. Ne? Gemeindearbeit ist auch super anstrengend. Da muss man sich immer überlegen, was man auch alles an fiesen Mails und sowas kriegt. Ne? Oder was man, also das sind alles Sachen, die sind anstrengend und wir würden uns immer für uns selbst Anerkennung wünschen, aber anderen Menschen gestehen wir das nicht zu. Und um es mal fair zu gestalten, ich habe das auch schon von Leuten erlebt, die im vollzeitlichen Dienst waren. Das war nicht hier, das war auf einer Konferenz. Und dann hat da einer was von Stuhlwärmer-Christen erzählt. Und der wollte einfach hier einmal so die Leute aufwecken und sagen, ja, hier, wir müssen einmal richtig hier als Christen auch mal was leisten. Und ich meine, das ist ja auch alles gut und schön, aber diese Aussage ist herabwürdigend. Der würde auch nicht wünschen, dass jemand so über ihn redet. Das ist ganz interessant. Ich war früher da in einer Glaubenskrise und habe nicht so viel in Gemeinde gemacht. Ich saß da, habe mich gefühlt wie verprügelt. Ein Kumpel von mir saß neben mir, der fand das total toll, aber der hatte auch teilweise einen Dienst in Gemeinde und hat sich motiviert gefühlt. Aber es ist halt für andere herabwürdigend, wenn man so über sie redet. Und das Problem an der ganzen Geschichte ist einfach, dass viel einfach auch an Kritik berechtigt sein mag, aber es falsch rübergebracht wird. Ne? Wir hatten letztens eine Predigt, da hat Markus versucht, uns zu motivieren, in Gemeinde auch mitzuarbeiten. Das finde ich auch gut und er hat es geschafft, ohne dass man sich herabgewürdigt gefühlt hat. Zumindest habe ich das so wahrgenommen. Und auf dieser Konferenz war das nicht so. Und ich glaube, das Problem hat wieder viel damit zu tun, dass man überhart mit anderen Menschen umgeht und nicht so, wie man sich das für sich selbst wünscht. Gleiches gilt für Kritik und Meinungsverschiedenheit. Ich kann es nicht empfehlen. Ich bin auch so ein Typ, der oft öfters mal bei YouTube unterwegs ist und sich irgendwelche Predigten früher zum Thema Endzeit angehört hat. Und dann gibt es verschiedene Positionen vor der Entrückung, nach der Entrückung und so weiter und so fort. Und dann diskutieren Brüder darüber. Und dann diskutieren sie in einer Art und Weise, wo man am Ende denkt, so würdest du nicht dir wünschen, dass jemand so mit dir redet. Dass jemand dir den Glauben abspricht wegen der falschen Position. Dass jemand dir sagt, du bist irgendwie nicht so ganz hingegebener Christ. Das würde man für sich selbst nicht wünschen. Aber warum macht man es dann mit anderen? Das ist doch unser Problem als Menschheit. Und ich meine, selbst wenn man recht hat, ein perfektes Beispiel ist zum Beispiel die Diskussion zwischen Glaubenstaufe und Kindstaufe. Ich bin absoluter Verfechter der Glaubenstaufe. Ja? Ich sehe das als richtig an, als biblisch korrekt an. Und da gibt es Geschwister aufgrund von Prägungen, aufgrund von sonst was, die halt die Kindstaufe bevorzugen. Und ich halte das für nicht richtig biblisch. Aber das Problem ist, wenn ich dann anfange, diesen Glaubensgeschwistern in einer absolut lieblosen Art und Weise dann am besten noch zu unterstellen, dass sie keine echten Christen sind oder die Bibel nicht richtig verstanden haben oder meinetwegen noch kein reifes Niveau erreicht haben und dann am Ende des Tages in überharter Weise diesen Geschwistern, die vielleicht noch diesen Erkenntnissprung nicht gemacht haben, für die das vielleicht auch schwer ist aufgrund ihrer Prägung, die komplett zu überfahren, dann bin ich wieder an dem Punkt, wo ich mich fragen muss, möchte ich, dass ich selbst, dass selbst mit mir so geredet wird? Und ich glaube nicht. Ich weiß nicht, ich weiß das. Ich weiß auch, dass das auch ein Problem immer von eine zweierlei Maß messen ist. Wenn ich ein Erkenntnisproblem habe, und das hatte ich schon, gab schon Sachen in meinem Leben, da hat Gott jahrelang gebraucht, um mir Sachen klarzumachen. Am Ende des Tages muss ich sagen, es war sanftmütig, es war liebevoll. Und am Ende des Tages würde ich dann sagen, ja, damals hatte ich noch nicht die Erkenntnis. Ich habe aber trotzdem irgendwie versucht, Gott zu dienen. Und ich gestehe das dann anderen Christen nicht zu. Was ist das denn? Ich kann dann nicht rumlaufen und sagen, das ist gerecht. Ne? Ungleiches Maß, selbst bei gerechtfertigter Kritik und andere Menschen überhart richten, ist ungerecht. Und ich glaube, das ist einer der Grundprobleme, warum in Gemeinde echt immer so auch oft Streit ist. Ne? Das ist jetzt hier bei uns nicht ganz so ausgeprägt, wie ich es teilweise schon erlebt habe und wie es in der Kirchengeschichte nicht so gewesen ist, aber die Gefahr ist immer da und ich glaube, da müssen wir immer darauf achten, dass wir selbst, dass wir untereinander uns so behandeln, wie wir uns das auch wünschen. Und dass man dem anderen vielleicht auch zugesteht, dasselbe Maß für sein Verhalten zu nehmen, wie sich für sich selbst. Und dann darum lasst uns miteinander umgehen und reden, wie wir das wollen, dass auch mit uns geredet wird. Ja? So wie wir es uns selbst wünschen. Und ich glaube, das ist vielleicht ein guter Punkt, wenn du das nächste Mal im Gespräch bist mit Konfliktpotenzial, wenn du das nächste Mal in einer Situation bist, wo es irgendwie schwierig ist, wo du nicht mit deinem besten Freund über den Bibelvers redest, den ihr beide total toll findet und alles happy ist oder über Fußball oder sonst irgendwas, sondern wo du weißt, hier ist Konfliktpotenzial. Halte kurz inne und bitte Gott, dass er dir hilft, fair und gerecht mit diesem Menschen umzugehen, so wie du es dir auch für dich selbst wünschen möchtest, würdest. Und frag dich dann selbst, wie würdest du dir wünschen, dass in dieser Situation mit dir umgegangen wird, selbst wenn du nicht im Recht bist. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Und erwäge, dass du denk, schau auch mal kurz auf dich selbst, schau, wo du herkommst, schau, mit welchem Maß du dich selbst messen würdest und nimm das als Maßstab, wie du deinen Nächsten bewertest und wie du mit ihm umgehst. Das gilt natürlich auch für alle anderen Bereiche, aber wir haben gesehen im Römerbrief, ne, die Zunge, das, was wir sagen, das ist somit einer der Hauptteile, mit der wir sündigen und falsch mit uns umgehen. Und ich möchte mich auch absolut damit reinnehmen. Ich habe das auch immer wieder nötig, da korrigiert zu werden. Das Letzte ist, der letzte Punkt, wenn wir Menschen das Evangelium bringen, wenn wir Menschen von Jesus erzählen, in unserem Umfeld, auf der Arbeit oder wenn wir auf die Straße gehen, was auch immer du machst, ne? Also das macht ja jeder auch irgendwie auf seine Art und Weise, erzählt ihnen auch von Gottes Gerechtigkeit. Ja? Erzählt ihm auch von Gottes Zorn. Das ist richtig blöd. Das ist ein richtig, richtig unangenehmes Gefühl. Ne? Da vor Menschen zu sitzen, vielleicht vom Arbeitskollegen und dann redet man über den Glauben und dann denkst du dir, jetzt muss ich dem irgendwie sagen, dass er ein Sünder ist. Das hört niemand gerne. Und man kann das auch sicherlich auf eine gute Art und Weise und auf eine schlechte Art und Weise machen. Da betet Gott um Weisheit an, dass er euch die gibt. Aber sagt es ihnen. Sagt ihnen, das ist die gute Nachricht. Nur dann erklärt ihm die gute Nachricht. Ja? Macht ihnen klar, dass sie Rettung brauchen. Und dass es hier um Leben und Tod geht. Und nicht einfach irgendwie um besseres Leben und meine Religion ist irgendwie so toll und gibt mir so viel Erfüllung. Das könnt ihr auch sagen, als Zeugnis zu zeigen, dass Gott einem wirklich auch viel gibt. Aber fangt bei den Basics an. Erzählt ihnen auch davon, dass es einen zornigen und gerechten Gott gibt und dass sie einen Retter brauchen. Weil nur so kann man wirklich die gute Nachricht vom Kreuz überhaupt verstehen und glauben und errettet werden. Und damit möchte ich schließen.